Hallo, hier ist Bibletunes mit einer Staffel zum Thema Gebet mitten im Alltag von Rainer Harter aus dem Gebetshaus Freiburg.
Im heutigen und siebten Teil unserer Serie zum Thema Gebet geht es um die Frage: Und wenn nichts geschieht? In den letzten Teilen hast du schon viel über das Beten gehört und vielleicht schon einiges davon ausprobiert. Ich hoffe, dass deine Motivation zu beten gewachsen ist und falscher religiöser Leistungsdruck vielleicht schon nachgelassen hat. Heute geht es um ein schwieriges Thema. Was ist los, wenn auf dein Beten hin nichts passiert? Es gibt keinen Beter, der sich diese Frage nicht schon gestellt hat. Ich möchte versuchen, ein paar Gründe dafür zu nennen, warum nicht jedes Gebet erhört wird. Das ist aber keine umfassende Liste, sondern nur ein hoffentlich entlastender Impuls. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn Gott dich nicht erhören wollte, würde er dich nicht beten heißen. Das ist logisch. Was hätten die vielen Gebetsaufrufe der Bibel auch für einen Sinn, wenn Gott Gebeten nicht erhören wollte? Und trotzdem machen wir alle die Erfahrung, dass manches Gebet unerhört bleibt. Zunächst einmal tut das echt weh. Denn deine Fürbitte dreht sich schließlich um Anliegen, an denen dein Herz hängt, die Heilung eines kranken Freundes oder anderes Leid in deinem oder dem Leben anderer. Wenn sie oder du trotz der Gebete einen schmerzhaften Verlust erleiden, stellen manche das Beten an sich in Frage. Sie hören vielleicht fast ganz damit auf oder beten ohne Erwartung, weil sie so enttäuscht sind. Andere beten vielleicht nur noch dein Wille geschehe, ohne konkreter zu werden, ebenfalls um sich vor weiterer Enttäuschung zu schützen. Das sind verständliche Reaktionen, aber lass uns daran denken, dass die Bibel sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wer nicht betet, der wird auch das nicht empfangen können, was Gott ihm geben möchte. Deshalb lohnt sich der Blick auf mögliche Gebetserhörungsverhinderer mehr, als einfach mit dem Beten aufzuhören. Einführend möchte ich sagen, dass sich das Verständnis der christlichen Theologie im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder geändert hat. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Beten. Mal standen die einen Aussagen der Bibel im Vordergrund, mal andere. Mal wurden Dinge, die die ersten Christen erlebt haben, als nicht mehr zugänglich erklärt. Dann wieder stand die Überzeugung im Vordergrund, dass alle Christen aller Zeiten Wunder ebenso oft erleben sollten wie die Apostel. Bezüglich des Heilungsgebetes gibt es hier zum Beispiel zwei Extreme. Während die einen glauben, dass Krankheit niemals von Gott kommt und wir als Christen ein Anrecht auf Heilung hätten, gibt es eine ganz andere Sichtweise. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es durchaus gängig, dass Krankheiten als Last von Gott, als Zeichen der Prüfung oder sogar als Geschenk angesehen wurden, das den Betroffenen näher zu Gott bringen würde. Selbst der Tod war kein Schrecken, sondern ein Gewinn. Therese von Lisieux, die im 19. Jahrhundert in einem Karmeliterkloster lebte, entdeckte beispielsweise nach einer Nacht, in der die an Tuberkulose leidende junge Frau furchtbar gehustet hatte, am Morgen Blut in ihrem Taschentuch. Sie sah darin den Ruf des himmlischen Bräutigams Jesus und freute sich, bald bei ihm sein zu können. Am Ende ihres Leidens sagte sie dann: Ich sterbe nicht. Ich gehe ins Leben ein. Das theologische Verständnis darüber, ob uns Heilung zusteht oder nicht, bestimmt also auch unser Gebetsleben in diesem Bereich. Deswegen sollten wir die Bibel gut kennen, die uns davor bewahrt, unsere Erwartungen einseitig auf ausgewählte Aussagen zu gründen, was zu schweren Enttäuschungen führen kann. Was sagt die Bibel über das gesamte Thema? Die Bibel geht ganz offen auch mit unerhörten Gebeten um. Von Beginn des Christentums an gab es Gebete, die absolut richtig scheinen, aber dennoch nicht erhört wurden. Erstaunlicherweise hat das die damals Betroffenen nicht in Glaubenskrisen gestürzt. Sie haben einfach weiter an die Kraft des Gebets geglaubt, Gott weiter gedient und ihm weiter vertraut. Zwei kurze Beispiele dazu. Am Ende des zweiten Briefes an Timotheus schreibt Paulus: Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Vielleicht hätten wir diesen Satz weggelassen, Paulus nicht. Er musste Gott nicht verteidigen, es hat seinem Glauben keinen Schlag versetzt, obwohl Trophimus nicht irgendwer für ihn war. Er stammte aus Ephesus und begleitete Paulus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Sie kannten einander gut. Ich nehme an, dass Paulus für seinen Freund um Heilung gebetet hat, aber sein Gebet wurde nicht erhört. Wir erfahren den Grund dafür nicht, im nächsten Fall schon. In 2. Korinther 12, Verse 7 und 8 schreibt Paulus von seinem Leiden. Er hatte deswegen mehrfach zu Gott gebetet, wurde aber nicht davon befreit. Sein Leiden entpuppt sich dann als Schutz vor Hochmut. Viel schlimmer als das Leiden wäre gewesen, wenn Paulus durch Hochmut gefallen wäre. Also hier hat das Leiden einen Nutzen. Darum schreibt Paulus, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Die Denkweise, dass Leid vor Schlimmerem bewahren kann, ist nicht populär, aber biblisch. Aber Achtung, nicht wir etwa sagen einem Leidenden, dass er leide, weil er sonst beispielsweise hochmütig würde. Das überlassen wir lieber, wie es bei Paulus war, Gott. Zweitens, erinnerst du dich noch an die Prophetin Hanna und ihre 6 Jahrzehnte Gebet? Manchmal halten wir einfach nicht lange genug durch. Hinter den Kulissen unserer Gebete geschehen nämlich Dinge, die unseren Augen verborgen sind. Beispiel, der Prophet Daniel diente am Hof des persischen Königs Kyros. Zu einer Zeit, in der Daniel trauerte, verzichtete er 3 Wochen lang auf Fleisch, leckere Speisen und Wein. Dann hatte er plötzlich eine Begegnung mit einem himmlischen Wesen, das zu ihm sagt, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persiens stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Du siehst, vom ersten Tag an, als Daniel gebetet hatte, entbrannte in der geistlichen Welt ein Kampf, der zum Zeitpunkt der Begegnung noch andauerte und noch nicht beendet war. Daniels Worte fanden Erhörung, aber er hatte durch sie etwas ausgelöst, das seine Zeit brauchte. So ist es auch im Falle mancher unserer Gebete. Drittens, manchmal muss Gebet mit anderen Maßnahmen verknüpft werden. So ruft der Prophet Joel in Kapitel 2 dazu auf, zu weinen, fasten und klagen, zu echter Umkehr und zu gemeinschaftlichem Gebet, worauf sich radikale von Gott gewirkte Veränderungen einstellen für Israel. Auch Daniel verbindet mehrere Elemente in seiner ernsthaften Fürbitte für sein Volk. Gebet, Umkehr, Flehen und Fasten. Überhaupt spielt in der Bibel das Fasten als Unterstreichung der Ernsthaftigkeit des Gebets eine bedeutende Rolle. Viertens, auf die Frage seiner Jünger, warum sie einen Jungen nicht von seiner dämonischen Belastung befreien konnten, antwortet Jesus ganz einfach: wegen eures Kleinglaubens. Das Maß des Glaubens spielt eine Rolle und es lässt sich fördern. Zum Beispiel durch Anhören von Zeugnissen über Gebetserhörungen anderer im selben Bereich wie dein Anliegen oder durch gemeinsames Gebet. Immer wieder passiert es nämlich, dass der Glaubensfunke von einem auf den anderen überspringt und so auch bei dir größerer Glaube entsteht. Echten Glauben erkennt man übrigens an einer inneren unerschütterlichen Gewissheit. Diese Art von Glauben sollten wir trainieren. Durch Gemeinschaft mit Gott, durch das Lesen der Bibel, durch Anwendung, durch Beschäftigung mit dem Thema. Aber denk trotzdem daran, es wäre zu billig und verletzend zu sagen, du hast halt zu wenig Glauben. Fünftens, es gibt ein ganz bestimmtes Kriterium für Gebetserhörung und wenn das nicht Grundlage deines Gebets ist, besteht wenig Aussicht auf Erfolg. Ich wiederhole 1. Johannes 5, Vers 14. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Ob kleine oder große Anliegen, sie müssen mit Gottes Absichten übereinstimmen, die in der Bibel niedergeschrieben sind. Und zum Schluss, dann gibt es noch Gott, das große Geheimnis. Gerhard Terstegen hat einmal gesagt, ein verstandener Gott ist kein Gott. Wie wahr? Ich verstehe vieles nicht. Manche Fragen bleiben offen, anderes wirkt unverständlich oder sogar unlogisch auf mich. Warum Gott manche Gebete nicht erhört, die in meinen Augen alle wichtigen Kriterien erfüllen, weiß ich nicht. Dieses Geheimnis kann ich jedoch ertragen, weil ich Gott vertraue, dass er es immer gut mit mir meint, trotz mancher unerhörter Gebete. Ich wünsche mir für dich, dass du die Schönheit des Gebets entdeckst und zu einem Beter dieser Zeit wirst.